Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Sie mit uns jetzt verbunden sind über Radio Maria und Radio Horeb, bevor wir einsteigen in unsere Exerzitien, lasst uns ein kleines Weihegebet sprechen, indem wir uns der Mutter Gottes anvertrauen, die ja Braut des Heiligen Geistes ist und wie niemand anderer sich auf Gott einzulassen wusste und so ein völlig neues Geschöpf wurde. Heilige Jungfrau, du unsere Mutter, wir wollen uns heute mit allen, die mit uns verbunden sind, dir schenken, damit du uns mit deinem Sohn Jesus erfüllst. Wir schenken dir unseren Geist, dass du ihm seine Gedanken eingibst. Wir schenken dir unser Herz, dass du in ihm die Gesinnungen seines Herzens wachsen lässt. Wir schenken dir unseren Willen, dass du ihn nährst mit seiner Kraft. Wir schenken dir unsere Fehler, dass du sie heiligst durch seine göttlichen Tugenden. Wir schenken dir all unser Tun, damit du es durchdringst mit seiner Fruchtbarkeit. Wir schenken dir unsere Pläne, damit du sie ausrichtest auf das Ziel seiner Herrlichkeit. Wir schenken dir unsere Schwierigkeiten und Leiden, damit du sie vereinst mit den Seinen für das Heil der Welt. Wir schenken dir alle, die uns anvertraut sind, damit du ihn einlädst, sie zu heilen, zu befreien und zu heiligen. Du, unsere Mutter und Königin, wir übergeben uns ganz dir. Nimm uns als deine Kinder an und lass Christus in uns immer mehr lebendig werden, zur Ehre Gottes, zu deiner Freude und für das Heil der Menschen. Wir wollen noch unseren Schutzengel bitten, dass er uns begleitet in diesen Exerzitien mit einem kurzen Gebet. Das erste auf der Seite 3. Herr, befiehl deinem heiligen Engel, dass er meinen Geist reinige von aller Wirrnis unnützer und sündiger Gedanken. Befiehl ihm, dass er mein Herz mit der Glut seiner Liebe ausbrenne, dass alle Anhänglichkeiten verschwinden und nur du allein es besitzest. Befiehl deinem heiligen Engel, dass er mit seinem Schwert alles Schwächliche und Halbe von mir abschlage, damit ich endlich so werde, wie du mich haben willst. Amen. Herr, und so führe uns jetzt bitte durch deinen Geist, dass wir all das und nur das betrachten, bedenken und tun, was dir Freude macht, was den dreifaltigen Gott verherrlicht und uns allen näher in die Fülle und mehr in die Fülle des Lebens führt. Und so segne uns zu einem guten Beisammensein, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, eine sehr intensive Woche liegt hinter uns. Die Dinge haben sich überstürzt. Ich war vor einer Woche noch der Meinung, dass ich in Balderschwang Radioexerzitien halten werde in meiner Heimat. Und es hat sich dann gezeigt, und der Pfarrer Dr. Koch hat mich gebeten, ob wir das in Balderschwang nicht canceln können. Es haben sich viele Leute dort angemeldet, vor Ort zu sein. Und wegen der ganzen Umstände dieser Epidemie haben wir dann gesagt, wir gehen nach Maria Schutz. Und hier sind wir im ganz kleinen Kreis. Ich habe eigens die Erlaubnis des Kardinals Christoph Schönborn eingeholt, dass wir hier in dieser Form auch zusammen sein können und auch die Heilige Messe feiern dürfen als Dienst für die vielen, die mit uns jetzt verbunden sind über Radio Horeb, über Radio Maria oder über unseren Livestream. Und Ihnen nochmal allen ein herzliches Willkommen und grüß Gott in Maria Schutz. Ich denke, wir sind da mehrfach in die Vorsehung Gottes eingebunden. Wir haben vor einem Jahr, als ich die Exerzitien im Balderschwang gehalten habt, durch seine Wunden seid ihr geheilt, beschlossen, dass wir diese Exerzitien ganz der Eucharistie widmen wollen und haben sie unter den Titel gestellt: Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des geistlichen Lebens. Und wir beginnen diese Exerzitien genau an jenem Tag, an dem zum ersten Mal in der Kirchengeschichte von der kirchlichen Obrigkeit die Gläubigen gebeten werden, nicht aktiv teilzunehmen wegen der Ansteckungsgefahr. Ich glaube, das ist eine Fügung des Himmels, dass das so zusammenfällt. Ich glaube auch, dass die Verschiebung der Exerzitien nach Maria Schutz ein besonderer Liebesbeweis der Mutter Gottes und des Himmels ist. Maria Schutz ist entstanden, oder die erste Kapelle ist entstanden, in der Pestzeit und als Versprechen, wenn die Mutter Gottes helfen würde, dass die Pest wieder weicht aus dieser Gegend, dass man ihr hier an diesem Ort, an dem schon lange vorher viele Gunsterweise der Mutter Gottes den Menschen zuteil geworden sind. Es gab hier vor dem Bau der ersten Kapelle eine kleine Rinne, eine Quelle, ein Marienbild und ein Steinkreuz und viele Votivtafeln. Und Menschen hatten Pflöcke in den Boden geschlagen, so berichtet uns die älteste Chronik, und hatten ihre Dankgaben, ihre Votivtafeln hier angebracht, noch lange bevor die erste Kapelle war, weil es so viele Trosterweise gab und Hilfen durch die Fürsprache der Mutter Gottes. Die Schottwiner haben dann 1676 während der Pestzeit ihre Kranken hier oben abgelegt. Da hatten sie Wasser und waren aus dem Ort draußen. Und es gab Spontanheilungen von der Pest. Das hat sie veranlasst, das Gelübde zu machen, hier der Mutter Gottes eine Kapelle zu bauen. Man hat 1722 damit begonnen und schon sehr bald war klar, dass sie viel zu klein ist. Und auf der anderen Talseite, das Schloss Klamm, die Burg Klamm, gehörte Julius von Walseck, einem Grafen. Und er hat sich dann entschieden, hier am Sonnwendstein, am Semmering, mitten in den Wald diese wunderschöne Kirche zu bauen. Während der Bauzeit ist seine Frau im Kindbett gestorben. Er selbst hat sich noch entschieden, Priester zu werden, hat hier eine kleine Kanonie dazu gebaut, das ist heute unser Klösterchen, und hat hier noch Priester angestellt, sodass er mit 5 weiteren Priestern hier Dienst getan hat. Nach Fertigstellung der Kirche 1738 sind von der Chronik her 30.000 Beichten im ersten Jahr verzeichnet und Kommunionen. Aber was ich sagen will ist, der ganze Ort hier ist entstanden und gebaut worden aufgrund der Erfahrung, dass die Mutter Gottes besondere Hilfen in der Pestzeit geschenkt hat. Und so lade ich Sie alle wirklich ein, sich mit uns zu verbinden, dass wir hier zu Füßen der Mutter Gottes, und wir sagen das manchmal im Kreis unserer Mitbrüder, sie ist hier die Chefin, wir sind ihre Sekretäre, versuchen, so gut wir es verstehen eben, ihr zu Diensten zu sein. Also in dieser Zeit, in der diese Epidemie ganz Europa zum Teil zumindest in Angst und Schrecken versetzt, laden wir sie ein, sich mit uns zu verbinden an diesem Gnadenort. Und ich denke, es ist ein Geschenk der Vorsehung, dass wir von hier aus auf die heilige Eucharistie blicken und auch die Mutter Gottes um ihre Hilfe anflehen. Nicht nur für uns, sondern für das ganze Land, für unsere Heimat und weit darüber hinaus. Lasst uns also jetzt bei diesen Exerzitien auf Gott hören, ein weites Netz spannen über unser ganzes Land, ihn loben, ihm die Ehre geben, ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Ich habe es in der Heiligen Messe schon gesagt, habe den Sal Solo zitiert, Jesus is always in control. Über diesen ganzen Vorkommnissen steht der Herr Und diese Prüfungen, sie laden uns ein, ganz auf ihn zuzugehen. Von ihm her unsere Existenz zu verstehen und in diesem Sinne umzukehren. Zu Beginn der Exerzitien versuche ich immer, einige Grundhaltungen in Erinnerung zu rufen. Sie haben ja zu Hause vielleicht jetzt das besondere Privileg, dass Sie in Klausur sind. Sie sollen ja die Häuser nicht verlassen und möglichst wenig soziale Kontakte pflegen. Der soziale Kontakt, der das alles ersetzen möchte, ist der mit unserem Herrn Jesus Christus und mit dem Himmel. Und so ist das vielleicht auch eine besondere Chance für Sie zu Hause und hier für uns, die wir eine kleine Quarantänegemeinschaft hier bilden. Noch ein Wort, ich möchte dem Pfarrer Kocher und allen Mitarbeitern von Radio Horeb, auch den Technikern, die hergekommen sind, einfach ein großes Dankeschön aussprechen für den Aufwand und für diese Möglichkeit, dass wir so jetzt verbunden sein dürfen an diesem Ort. Bei Exerzitien geht es ganz grundsätzlich nicht in erster Linie um ein Mehr an Wissen, um ein Studium. Es geht darum, tiefer zu lieben, besser zu verstehen, vertrauter zu werden mit dem Geliebten, der uns zuerst geliebt hat. Vertrauter zu werden mit dem, der uns zuerst geliebt hat. Es geht auch darum, dass wir ein wenig einüben, vielleicht neue Gewohnheiten, die sichern können, dass wir mit ihm im Alltag auch verbunden bleiben. Von dort her kommt ja das Wort exerzieren, Exerzitien halten. Etwas ganz Wichtiges. Gott wartet auf Sie. Er wartet auch auf mich. Er handelt an uns. Das Eigentliche kann nur er tun. Wir werden zunächst ein wenig über Glauben nachdenken. Den Geliebten, den wir besser kennenlernen wollen, er ist der Ursprung allen Erkennens. Er ist das Licht. Er ist die Liebe, die in uns Raum gewinnen will. Oft, wenn man ein wenig berührt wird, geht man sofort ins Machen und will es wieder festhalten und will es sichern. Diese Zeit ist dazu da, dass er in uns reden darf, dass er uns an sich ziehen darf, dass er uns aufdecken darf. Wir haben ja schon die Heilige Messe begonnen mit der Bitte an den Heiligen Geist, komm Schöpfergeist, und haben auch jetzt wieder ein Lied gesungen. Wisst ihr, in der Fastenzeit wirkt der Heilige Geist in einer besonderen Weise. Er will aufdecken, er will ans Licht bringen. Der Psalmist betet, noch manches Arge ist in uns, was nur dein Licht erhellen kann. Und erschreckt nicht, wenn da noch Schmutz ans Licht kommt, Gebundenheiten, sondern werdet dankbar, dass es euch der Herr endlich zeigt und dass ihr es dann der Erlösung zuführen könnt. Also der Herr wartet auf uns. Wenn Sie das zu Hause können, versuchen Sie, etwas Stille sich zu sichern. Nicht gleich in die Aktivität gehen, nicht gleich alles zerreden. Einfach, dass in Ihrer Seele nachhallen kann das Wort Gottes, das wir gemeinsam betrachten. Dass er da sein darf. Und da haben wir viele geistliche Meister, die uns geradezu nötigen wollen in diese Stille und ins innere Gebet. So sagt Teresa von Avila von diesem inneren Gebet in der Zweisamkeit: Es ist eine Zeit, in der die Seele innig mit dem spricht, dessen Liebe für sich sie kennt. Dieses innere Gebet ist jene Pforte, durch die Gott der Seele ausgewählte Gnaden gibt. Und sie hält fest, ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott auf eine andere Weise solche Gnaden schenken könnte. Gerade in unserer so umtriebigen Welt, in der so unterschiedliche und viele Medienmöglichkeiten nach uns greifen und uns dauernd am Laufen halten, ist das vielleicht wichtiger denn je. Für mich wurde dieses innere Gebet, so schreibt Teresa von Avila, zum Heilmittel für jedes Übel. Alle, die noch nicht damit begonnen haben, beschwöre ich, sich ein so großes Gut nicht vorzuenthalten. Und Alfons Maria von Liguri schreibt, mit allen anderen Übungen der Frömmigkeit kann die Sünde koexistieren. Nur nicht mit dem inneren Gebet. Entweder wird man das innere Gebet aufgeben oder die Sünde. Unser Gründer, der heilige Paul vom Kreuz, spricht vom verborgenen Manna. Wahre Innerlichkeit ist wie ein großer Baum, sagt er, der die Früchte aller Tugenden trägt. Diese wahre Innerlichkeit lehrt große Dinge. In ihm saugt die Seele wie eine Biene den Honig heiliger Liebe in sich auf. Sie folgt den Inspirationen des Heiligen Geistes, dem ersten und eigentlichen Führer und Lehrer im Gebet. Sie ist eine unbesiegbare Waffe gegen alle Feinde. Die eigene Kraft bedarf des inneren Betens. Es verleiht Feuerflügel, mit der man zu Gott fliegen kann. Ohne jeden Zweifel, sagt er uns, ohne inneres Gebet stürzt das ganze geistliche Gebäude in sich zusammen. Wisst ihr, die bringen das so ins Bild, aber es will dich und mich motivieren, die Zeiten zu sichern, wo der Herr und ich alleine sind, wo er mir etwas sagen kann, wo ein Wort Gottes sich mir tiefer erschließt, wo er mich bergen kann. Ich kann euch auch empfehlen, immer wieder im inneren Gebet die Wesenheiten Gottes zu betrachten, die Transzendentalien, seine Heiligkeit, seine Schönheit, das Wahrheitsein, seine Allmacht, sich dort bergen, dorthin finden. Wisst ihr, wenn man auf diese Dinge blickt, dann kann man sich eher auf das einlassen, womit die Seligpreisungen beginnen. Glückselig, die arm sind im Geiste, die arm sind vor Gott, ihnen gehört das Himmelreich. Man findet dann hin zur Wahrheit und Gott darf uns alles werden, in allem. Und dann ist es nicht mehr so erheblich, ob ich viel Arbeit habe oder weniger, ob ich diese oder jene Form des Gebetes trage, sondern es wächst hin zu einer Haltung, betet ohne Unterlass und Arbeit wird dann auch zum Gebet und die Verrichtungen und man bindet es wieder zurück in seine Gegenwart. Und wisst ihr, wir hatten früher in unserer Firma ein Flugzeug und der Pilot hat einmal gesprochen davon, wenn Instrumente ausfallen oder wenn es neblig wird, muss man Kleinnavigation machen. Also sobald man einen Orientierungspunkt irgendwo findet, versucht man sich gleich wieder zu orientieren und sicher einzuordnen. Das ist wichtig im Alltag. Also wenn ich etwas tue, wenn ich Gespräche führe, wenn ich in der Seelsorge bin, immer wieder mal kurz den Blick erheben zu ihm, der alle Macht hat, der die Weisheit ist, der mein Licht ist, der mein Leben ist. Wie so liebende Leute, auch wenn sie aktiv sind, sich einen Blick zuwerfen und dann schon wieder sich vergewissern, der andere ist da und er mag mich und ich freue mich an ihm. Das alles wird möglich, wenn das innere Gebet steht. Es beginnt nach und nach unser Leben zu integrieren. Und dann vollziehen sich auch die Umkehrschrittchen und Schritte im alltäglichen Vollzug. Aber genährt und orientiert wird es von dem, was wir im inneren Gebet, von dieser Innerlichkeit mit dem Geliebten, aus dem Geliebtsein und dem Lieben, von dort her erfährt das die Motivation, die Kraft, würde ich sagen, die Sehnsucht, mit ihm verbunden zu bleiben. Wenn sie in diesen Tagen das Verhalten anderer stört und lästig wird, achtsam sein. Das ist ziemlich sicher der Teufel, der versucht, sie von der Innerlichkeit fernzuhalten. Und da ist das sehr findig, nicht? Der findet alle möglichen Dinge. Entweder ist etwas ganz wichtig, und wenn man genauer hinschaut, es ist gar nicht so wichtig. Es tut nur so, als ob es furchtbar dringend wäre. Oder irgendetwas nervt sie, was sie normalerweise gar nicht so nervt. Winken Sie es vorbei. Es ist nicht relevant. Sie sollten eigentlich für Exerzitien eine echte Entscheidung fällen. Diese Zeit ist die Zeit, die ich mit dir, Jesus, verbringe und mit dem Himmel. Der Mutter Gottes, dem Engel, was halt so kommt. Nicht? Aber ich lasse sie mir nicht nehmen. Sie ist sehr kostbar. Und wir alle wissen, wie wir umtriebig sind und was uns alles dauernd befasst. Aber jetzt ist eine Zeit da, ich könnte auch sagen, Flitterwochen mit dem Herrn, oder? So etwas. Und da nehme ich auch nicht meine Oma mit und noch fünf andere Leute, oder? Also jetzt würde ich sagen, Jesus, das sind meine Flitterwochen mit dir und ich nehme mir die Zeit für dich. Und du hast Vorrang und ich freue mich auf dich so. Also in dieser Haltung, wenn sie zu Hause sowieso jetzt in Quarantäne sind, schauen Sie, ob Sie ein schönes Kreuz irgendwo haben oder ein Muttergottesbild. Setzen Sie sich hin und sagen, Jesus, du hast mir durch äußere Umstände jetzt Zeit geschenkt und die nehme ich mir wirklich für dich. Und das Telefon, ja, wenn Sie können, schalten Sie es ab, zumindest dann, wenn Sie Ihre stille Zeiten haben. Und da ist es vielleicht klüger, den lieben Gott zu bitten, dass er sich um alle kümmert, um die Sie sich sonst kümmern. Der kann das besser wie Sie. Und wenn es dann wirklich dringend ist, dann findet er schon zu Ihnen. Also, weil ich das weiß, wisst ihr, in der Fastenzeit ist oft auch Kampfzeit. Wenn man wirklich versucht zu fasten, gell, dann knirscht es manchmal im Gebälk. Und andere Leute ärgern einen. Das ist einfach Kampfzeit. Da geht es geistig, dann wird es intensiver. Und Exerzitien bergen Großgnaden. Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil der Herr auf euch wartet. Darum verweise ich euch auf den Herrn. Ich bin nur ein Schuhlöffel dorthin. Nicht? Aber ihr selber sollt ihm begegnen. Und das ist umkämpft unter Umständen. Drum dieser Hinweis zu Beginn. Achtet drauf. Lasst euch nicht stören. Sind eure, vielleicht verwenden wir doch dieses Bild, Flitterwochen mit dem Herrn. Der heilige Paul vom Kreuz bringt das wieder ins Wort. Gott möchte mit euch in der Wüste der tiefsten Einsamkeit, möchte euch in der Wüste der tiefsten Einsamkeit haben, um Worte des Lebens zu euch zu sprechen und euch die Wissenschaft der Heiligen zu lehren. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte zum Thema Lobpreis. Liebe Brüder und Schwestern, das musste ich auch erst lernen. Das hatte ich, als ich Priester geworden bin, noch nicht so im Herzen. Ist mir dann immer deutlicher geworden, weil der Heilige Geist immer das Gute sieht, sich daran freut, es fördert, es aufbaut. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, heißt es. Und der Herr thront über dem Lobpreis Israels. Der Lobpreis kann viele Formen haben, nicht? In Heiligen Kreuz durfte ich das erleben, dass die stundenlang Gregorianik singen. Einfach zur Ehre Gottes. Manchmal sieht man es, wenn sie um 16:45 aus dem Bett krabbeln und dann schon im Chor stehen. Manchmal nicht ausgeschlafen und manchmal auch ein bisschen mühsam. Aber die stehen da zur Ehre Gottes. Und sie singen jene Psalmen und Lieder, die seit Jahrtausenden, kann man sagen, vor Gott gesungen werden, einfach zu seiner Ehre, völlig unverzweckt, zur Ehre Gottes. Der alte Katechismus sagt, am ersten Punkt. Der Mensch ist geschaffen zur Verherrlichung Gottes. Und wenn diese Dinge so geordnet sind in der Ordnung Gottes, dann deshalb, damit es uns gut geht, damit wir in die Fülle des Lebens führen. Darum, das ist eine Frage, die ich an Sie richte am Beginn dieser Exerzitien. Wo artikulieren und leben Sie Ihre Freude an Gott, die Ihre Kraft und Ihre Stärke ist? Das sollte jeden Tag schon ein bisschen vorkommen. Dankbare Freude. Der Herr thront über dem Lobpreis Israels. Es geht also nicht nur um ein Lieder singen. Wir werden auch für jeden Vortrag zumindest eines, vielleicht auch zwei, drei Lieder singen. Sondern ein sich erfassen lassen von dieser Wirklichkeit, dass in ihm alles Gute ist. In ihm ist das Ziel. In ihm ist eine glückselige Schau in Ewigkeit. Da ist eure Heiligkeit schon hinterlegt, von ihm schon gewirkt. Und das soll uns erfassen, das soll uns bergen. Also wenn das wahr ist, was wir alles glauben, dann müssen wir eigentlich den ganzen Tag Halleluja singen und Lobpreis machen. Dass Gott uns erhebt. Ich habe gerade kürzlich einmal auf einen Rat hin Ezechiel 16 gelesen. Das ist schon mächtig, ja. Wie Gott den Menschen, was dort beschrieben wird, der im Dreck liegt, in seinem eigenen Blut, erhebt, reinigt und gleichsam auf Augenhöhe hin begnadet. So groß, wie das Christentum den Menschen denkt, kann ihn keine Religion denken und keine Weltanschauung. Ebenbild Gottes, Liebespartner des Ewigen und des Allmächtigen. Das dankbar ins Wort zu bringen, in den Gesang zu kleiden, erhebt uns dorthin zu dieser Wirklichkeit. Oder ihr seid hinzugetreten zu Millionen von Engeln, sagt der Hebräerbrief. Zu den Seelen der schon vollendeten Gerechten und zu Gott, dem allmächtigen Vater. Das ist der Ort, an dem Jesus uns eine Wohnung bereitet hat. Also, dann auch irgendwie am Tag etwas einzubauen, wo diese Wirklichkeit mich fassen, ergreifen kann, wo ich dort hinfinde. Denn wir sind ja, der heilige Pfarrer Abel, aber der Pfarrer Abel hat uns das vor Augen gestellt. Ich glaube, er ist sehr heilig, aber das liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Er hat uns das vor Augen gestellt, das hat mich sehr beschäftigt. Wir werden dann im zweiten Vortrag darauf hingehen, wir müssen uns schon mit dem Glauben beschäftigen. Was ist das eigentlich? Diese Herrlichkeit, die hinterlegt ist, sagt er. Bei der Erschaffung des Menschen ist seine Vollendung in Ewigkeit schon hinterlegt in Gott. Und Christus hat genau dafür sein Leben gegeben, dass aus aller Gebundenheit, aus aller Dunkelheit dir die Tür geöffnet wird, in diese Vollendung deines Seins in Gott. Er hat uns noch einen schönen Tipp gegeben, hat gesagt, der Schutzengel, der hat diesen Blick und er kennt es. Und es ist sein Auftrag, er hat gleichsam die Wegbeschreibung zu deiner Heiligkeit, den Bauplan deiner Vollendung. Und er begleitet dich. Er sieht Gott, er sieht das Licht und er sieht deine Vollendung. Und hier kann ich die Verbindung gut schlagen zur Hildegard von Bingen, die sagt, was den Engel charakterisiert, ist das Laus, das Lob. Weil er die Herrlichkeit Gottes sieht und deine Vollendung sieht, darum ist er voll des Lobes über das, was Gott geschaffen, erlöst hat und in die Vollendung führt. Das erfüllt ihn mit tiefer Freude. Was den Engel charakterisiert, ist das Laus, das Lob Gottes. Dann sagt er, was den Menschen charakterisiert, ist das Opus, das Werk. Er hat einen Leib und soll seine Vollendung wirken. Also mitwirken, muss man richtigerweise sagen. Aber er muss die Entscheidungen fällen. Er muss das Werk tun. Und dann sagt sie, der engelgeführte Mensch kommt zum Ziel. Der engelgeführte Mensch, der von, drum, Ihr werdet kaum einen Vortrag finden von mir, wo wir doch den Schutzengel bitten. Also ich finde das großartig. Wisst ihr, von Ewigkeit her hat Gott einen Engel bestimmt, der dich begleitet. Das ist seine Sendung. Das ist auch sein Kreuzweg. Stellt euch vor, der hätte einen Leib, der würde euch manchmal die Ohren stehen lassen. Und sagt, na geht's dir noch, vor Gott so etwas aufzuführen? Das ist für den unbegreiflich. Das kommt bei der Hildegard von Bingen auch manchmal zum Ausdruck, wenn sie sagt, wie Gott dem Menschen sagt, wie kannst du so vermessen sein und mich anfallen wie ein wildes Tier? Wer bist du? Also, wer ist Gott? Wer bin ich? Und dieses Licht will uns der Engel zutragen, schenken. Darum tust du nicht nur so ein bisschen bei, ein bisschen Schutzengelgebete beten. Na, da steht jemand neben dir, der leidet mit dir, der will dich führen, der weiß, wo es hingeht. Darum diese Demut gegenüber dem Engel und auch die Bitte an Gott, dass ich immer hellhöriger und sensibler werde auf seine Führung. Ich kann euch nur den Rat geben, das zu tun. Je schwächer man selber ist, je dringender braucht man den Engel. Einverstanden? Also, und er führt uns hin, was den Engel charakterisiert, ist das Laus, das Lob. Im Himmel ist ewiger Lobpreis, oder? Und zwar nicht als ein Tun müssen, sondern als eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Tun der Wahrheit. Leute, wir werden in alle Ewigkeit nicht fertig. In dieser glückseligen Schau. Wir werden jeden Menschen in seiner eigentlichen Bestimmung als Geheimnis Gottes sehen können. Alleinig das ist schon ein Geheimnis, wo du sagen wirst, gelobt sei Gott, verherrlicht sei der Herr. Es gibt nicht zwei gleich. Jeder hat einen einmaligen Namen im Himmel, Leute. Merkt ihr, diese Freude am Himmel, an dem, was wir in Gott im Himmel sein dürfen, das ist für uns Orientierung, Motivation, das weckt in uns die Sehnsucht und das hilft uns dann auch, dem Herrn anders zuzuhören und dann doch besser in einen Gehorsam hineinzufinden, nicht als eine eigene Gewaltleistung, sondern als ein Antwortgeben auf das Große und Herrliche, dass wir in Gott sein dürfen. Drum, Lobpreis werden wir auch hier tun, nicht nur Lieder singen, sondern wirklich Einstimmung in die Freude des Himmels. Der Pfarrer Abel hat in seinem Einkehrtag gesagt, wie im Himmel, so auf Erden beten wir in jedem Vater unser. Das, was im Himmel ist, wir werden die Gebote Gottes selbstverständlich realisieren, weil sie sind wie ein Bauplan des Seins in Gott. Wir werden, also wie im Himmel, wo alles vollendet ist, so soll es auf Erden sein. Das ist unsere Sehnsucht. Er hat von Nostalgie gesprochen. Dieses Heimweh in den Himmel, das in jeder Seele da ist. Nostos Sehnsucht und Nostalgios Schmerz. Wenn wir in der Stille Jesus versuchen zu fühlen, zu denken, sage ich mal, mit all dem, was wir wissen, oder die Mutter Gottes oder den Vater. Und wenn wir dann die Realität, in der wir sind, mal einfach so zulassen, dann müsste doch selbstverständlich so etwas wachsen wie, Herr, ich möchte heim. Wisst ihr, wie schön es einmal sein wird, wenn wir nicht mehr sündigen können? Wenn wir einfach in einem Status sind, in dem alles glückselig ist und seine Ordnung und seinen Platz hat und niemandem irgendetwas fehlt, das muss man vielleicht auch ein wenig hineinsagen in den Umgang mit dem ganzen Coronavirus, was uns schon leicht abhanden kommt, dass wir nur innerweltlich diese Vorkommnisse denken und dann furchtbare Panik haben, weil wir uns anstecken könnten oder so etwas. Natürlich braucht es eine Klugheit. Aber wenn ich mich auf die christliche Perspektive einlasse, dann könnte ich auch sagen, im Himmel ist es sehr schön. Und früher oder später sterben wir sicher. Und was uns mehr beunruhigen sollte, vielleicht wie die Möglichkeit, krank zu werden, ist die Frage, wie seelisch krank bin ich? Wäre ich jetzt schon bereit, Gott zu begegnen, ihn zu sehen? Habe ich schon die Sehnsucht nach ihm? Das ist für mich schon ein Kennzeichen. Habe ich schon integriert in mein Denken und Wollen das, was er uns offenbart? Das ist für mich viel wichtiger. Ich durfte mal eine Frau begleiten, die schwer krebskrank war, und es war offensichtlich, dass sie bald sterben wird. Eine gute Christin. Und dann gegen Ende, als es zum Sterben zuging, hat sie alle möglichen esoterischen Sachen noch versucht und halt irgendwie versucht, dem Tod von der Schippe zu springen, nicht? Und ich war dann bei ihr, wir kannten uns schon etwas besser. Und dann sagte ich zu ihr, heute werden Sie auf Ihre Gesundheit verzichten. Ich sagte, sind Sie verrückt? Und sage, bitte, Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Und wir sollen es pflegen und nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Aber es ist nicht das Höchste. Das höchste Gut ist Gott und unsere Glückseligkeit in ihm, in Ewigkeit. Wenn Sie ihn haben, dann können Sie leben und sterben. Wenn Sie ihn nicht haben, nützt Ihnen das Leben auch nicht viel. Und die Gesundheit kann zum Götzen werden, menschlich alles verstehbar. Aber die Situation, in der wir leben, kann uns auch die Fragestellung mitgeben, was ist mein höchstes Gut? Wir leben im Herrn und wir sterben im Herrn. Er ist das höchste Gut. Drum frag dich, was löst in dir Panik und Angst aus, die sie uns vielleicht auch zuhören? Und dann geh uns bitte auf jenen zu, der sie gedacht hat noch vor Erschaffung der Welt, der aus Liebe zu ihnen, um sie aus dem Tod zu erretten, wirklich am Kreuz verblutet ist. Und das steht in alle Ewigkeit so. Und der sie heimholen will in den Schoß des Vaters. Wer ist dein und mein höchstes Gut? Oft ist es so, dass uns etwas beunruhigt und Panik verbreitet, dass sich dahinter ein Götze verbirgt. Oft ist das, was mich zornig macht, hinter dem steht ein Götze. Das, was mich verleitet zum Ungutsein zum Nächsten hin, sündig zu sein ihm gegenüber, oft steht dahinter ein Götze. Exerzitien sind dazu da, dass das aufgedeckt wird. Und was ich Ihnen wünsche, und damit möchte ich jetzt diesen Vortrag schließen, dass das höchste Gut in dieser Woche Ihnen zu dem wird, was es ist. Ihr Ein und Alles, Ihr Anfang und Ihr Omega, Ihr Lebensquell und Ihre Erlösung und Ihre Vollendung. Und man kommt da nicht anders hin, als in einer ganz persönlichen, intimen Beziehung. Ich lasse mich auf dich ein. Wir haben gestern gehört, Gebet im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, diese intime Beziehung, sie entfaltet sich zwischen Zweien, die nicht dieselben sind. Er ist die Wahrheit. Und wir lieben uns und glauben uns in ihn hinein. Dazu hören wir etwas am Nachmittag. Wir glauben nicht an irgendetwas Höheres, sondern wir glauben Credo in unum Deum. Ich glaube mich in ihn hinein, damit sich das dann vollzieht, was der heilige Paulus sagt. In ihm leben wir, in ihm sind wir. In diese Wahrheit hinein will uns der Glaube und die Exerzitien führen. Herr, und jetzt bitten wir dich in deinem Haus, dass du das Gesagte noch einmal in deine Hände nimmst. Du kennst alle, die mit uns jetzt verbunden sind und die diese Worte gehört haben. Bitte ergänze alles so, dass es den Einzelnen als Licht dienen kann, als wahres Licht, rücke zurecht, was falsch verstanden werden konnte oder falsch war auch. Nimm weg, was überflüssig ist. Leg uns alles so ins Herz, dass es all das und nur das bewirkt, was dir gefällt, was dem dreifaltigen Gott zur Ehre wird, den Menschen und uns selber zur Fülle des Lebens gereicht. Und dazu segne uns alle der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.